Hallo und willkommen zum Courage-Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Heute treffe ich mich an der Frankfurt University of Applied Sciences mit Lisa Birker und Benjamin Christ. Sie studieren hier am Fachbereich Soziale Arbeit im 5. bzw. 4. Semester. Sie befassen sich in ihrem Studium auch mit dem Fachgebiet Kinderschutz. Hallo, schön, dass Sie heute die Zeit sich nehmen, obwohl Sie gerade, glaube ich, in der Klausurenphase sind.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Herr Christ, welche Rolle spielt für Sie persönlich das Thema Kinderschutz?
Also als ich angefangen habe, Soziale Arbeit zu studieren, war mir der Kinderschutz tatsächlich überhaupt nicht so auf dem Radar. Ich wollte eigentlich mich eher mit dem Thema Suchthilfe und Drogenhilfe beschäftigen. Aber durch das Seminar mit Frau Professor Zittelmann ist mir da eine ganz neue Perspektive eröffnet worden. Und ich fand es echt erschreckend, wie das da gehandhabt wird, also in weiten Teilen der Republik.
Am Anfang des Studiums gibt es so einen Kinderschutzfachtag, der verpflichtend für alle ist. Und das ist das erste Mal, wo wir, glaube ich, irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Und aufgrund von diesem Fachtag habe ich dann entsprechend alle Module quasi angepasst, dass es irgendwie in die Richtung geht. Habe auch den Schwerpunkt bei der Frau Professor Zittelmann mit Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung gewählt und gucke halt auch, dass die Rechtsmodule alle dahingehend passen.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch die Interdisziplinarität. Also wie haben Sie das erlebt, diese Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Studienfächern?
Ja, das ist ja eben das, worum es geht in der ganzen Geschichte, ne? Also es ist ja eben tatsächlich wohl landläufig so, dass eben da keine großartige Interaktion zwischen den einzelnen Fachdisziplinen herrscht, sondern dass da eben so eine, so eine Mono-Ausrichtung praktiziert wird. Was eben fatal ist für die Kinder. Also wenn die verschiedenen Gewerke nicht miteinander sprechen und alle so ihr eigenes Ding machen und es irgendwie keine zentrale Kommunikationseinheit gibt, wo das alles zusammenläuft, dann passiert es eben, dass da total viel falsch läuft. Und also wir reden hier überall von kollaborativen Arbeiten und von Methoden, um uns zu vernetzen, aber dort werden noch Handakten geführt und bei der Übergabe an andere Jugendämter gehen da Informationen verloren, was einfach nicht sein darf. Und so geschieht es dann, dass letzten Endes Kinder sterben.
Wenn wir jetzt nochmal konkret also auf diesen Input sozusagen oder auf Perspektiven aus anderen Disziplinen, wenn wir da nochmal drauf schauen, also was haben Sie so konkret beispielsweise mitgenommen aus juristischer Sicht möglicherweise, aus medizinischer Sicht?
Ja, also es geht auf jeden Fall, egal in was für einem Bereich man tätig ist, darum Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, gerade das, was wir hier jetzt an der Uni mit der interdisziplinären Vorlesungsreihe auch zusätzlich noch in Kooperation mit der Goethe-Uni wirklich erleben konnten. Da ist dann ein Professor Salgo, der dann über Familienrecht, Kinderschutz, Paragraph 1666, also wirklich die Grundlagen nochmal aufklärt. Und das aber halt auch eben für die breite Masse. Es ist ein Professor Bartz Bartels dabei, der über mögliche Verletzungen spricht, welche halt normal sind, in welchem Alter und welche nicht und worauf welche Verletzungen hindeuten. Und natürlich dann auch dementsprechend Möglichkeiten aufzeigt. Zum Beispiel, wenn man eben hier tätig ist, in der Nähe in die Kinderschutzambulanz zu fahren. Also ich glaube tatsächlich, die hier gelebte Interdisziplinarität ist sehr selten. Hier ist sie aber halt eben präsent und dadurch, dass halt eben eine Rechtsmedizin zusammen mit den Sozialarbeitern, mit den Rechtsanwälten und Ministerien zusammenarbeitet, ergibt sich halt ein ganz, ganz anderes Grundlagenwissen und ein ganz anderes Verständnis von Kinderschutz, als wenn wir jetzt nur aus einer Perspektive draufschauen würden.
Ein anderes Modul sind ja solche Fallbesprechungen, also wo anhand konkreter Fälle dann eben über Vernachlässigung, sexuellen Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gesprochen wird, beziehungsweise das Wissen, das sie theoretisch erlernt haben, dann eben darauf angewandt wird. Dabei werden sie ja tatsächlich also mit schrecklichen Dingen konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?
Also zuerst mal muss man sagen, dass diese Seminare in einem wirklich geschützten Rahmen stattfinden. Also auch wenn das so circa 50 Studierende sind, wird ganz großen Wert drauf gelegt, wie es dem Einzelnen dabei geht. Das sind natürlich total krasse Fälle. Also in den allermeisten Fällen betrachten wir da Kinder, die dann von ihren Eltern getötet werden. Also das muss man einfach so ganz krass sagen. den Fall Jamur aus Hamburg zum Beispiel oder der Fall Kevin aus Bremen oder hier in Frankfurt gab es ja auch diesen schlimmen Fall mit der Siri. Das geht dann schon an die Nerven, ne? Und wenn man sich das anschaut, also in der Rückschau betrachtet, man hat dann alle Informationen vor einem liegen, kann man das schwer nachvollziehen, dass das wirklich dann so schiefgelaufen ist, dass das zum Tode des Kindes geführt hat. Wir haben allerdings auch da 3 Tage Zeit, uns den Fall ganz genau anzuschauen und mit mehreren Leuten und mit Professoren und anderen Sachverständigen drüber zu sprechen. Wenn man jetzt überlegt, dass da eine einzelne fallzuständige Fachkraft sitzt und mit mehr als 100 Fällen betraut ist und die das dann eben in all dem Wirrwarr herausfinden soll, dann kann man schon nachvollziehen, warum das schief geht. Also da ist viel, viel Wut mit dabei, wenn man das liest, und viel Unverständnis und viel Traurigkeit. Aber es ist dann tatsächlich unter Berücksichtigung aller Umstände irgendwo dann auch nachvollziehbar, weil es so kompliziert ist und so viele verschiedene Menschen da mitwirken. Und wie gesagt, wenn das nicht, wenn der Informationsfluss da nicht stimmt, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Also es ist eine große Katastrophe, die da gerade gelebt wird.
Wie sind Ihre Erfahrungen aus diesen Fallseminaren?
Also es ist sehr, sehr belastend, damit konfrontiert zu werden, dass eben aufgrund von strukturellen Bedingungen oder halt auch eben anderen Sachen, dass da Kinder ums Leben gekommen sind oder zumindest schwer geschädigt und die ihr ganzes Leben lang damit umgehen müssen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch sagen, ziehe ich da für mich auch Energie raus. Also für mich ist es quasi eine Motivation zu sagen, ich möchte das in Zukunft, wenn ich in der Praxis bin, anders gestalten, eben durch das Wissen, was ich hier an der Uni quasi erworben habe, und möchte mich natürlich auch dementsprechend weiterbilden, weil ich glaube, nur durch 3 Jahre Studium ist man nicht, sag ich mal, Experte auf allen Gebieten. Da gehört halt schon noch einiges dazu, zum Beispiel auch, dass man einige Stellungnahmen schon mal geschrieben hat, also auch Praxiserfahrung. Aber das Einzige, was wir quasi aus diesen Sachen letztendlich mitnehmen können, ist, wie es halt besser laufen kann. Weil das sind, so hart es ist, sind Sachen, die sind jetzt rum. Die kann man nicht mehr beeinflussen rückwirkend, aber man kann zusehen, dass es allen anderen Kindern, die in ähnlichen Situationen sind, dass denen geholfen wird.
Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu den Fällen. Sie haben ja gesagt, dass es durchaus belastend ist. Tatsächlich ja so aus 2 Dimensionen. Einerseits die Taten selbst und dann die Fälle, wo es eben zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen gekommen ist, teilweise eben seitens des Jugendamtes. Aber Sie sprechen auch über Best-Practice-Fälle. Also irgendwie muss ja auch so diese, müssen die Studierenden ja auch, denke ich, auch mal mit positiven Beispielen konfrontiert werden, oder wie läuft das?
Ja, tatsächlich gibt es jetzt seit Neuerem, dass auch Good Practice oder Best Practice Beispiele genannt werden. Ich habe es in der interdisziplinären Kinderschutzvorlesungsreihe gesehen. Da wurde dann der Herr Thomas K. vorgestellt, der dann halt selber als ehemaliges Heim- und Pflegekind berichtet hat. Zu sehen, wie es halt laufen kann, das ist eine ziemliche Motivation. Das ist aber, zumindest meiner Erfahrung nach, wird halt oft das gezeigt, was nicht läuft. Also das war so meine Einstellung. So der Thomas K.-Fall war so der erste Fall, der wirklich positiv verlaufen ist, wo man die ganze Zeit sich mit einem Lächeln dagesessen hat und ihm zugehört hat und gesehen hat, was halt trotz einer belastenden Kindheit und trotz schlechter Fürsorge durch die Eltern doch noch werden kann. Also ist jetzt Professor und studiert, aber ich glaube, du kannst es ja zumindest in dem Modulrahmen noch besser erklären als ich.
Ja, das war total faszinierend. Das Kind ist irgendwie aufgewachsen mit einer manisch-depressiven Mutter und einem Vater, der dement und alkoholkrank war, und zwischen den Elternteilen lagen mehr als 30 Jahre Altersunterschied. Also eine total absurde Ausgangssituation. Und das Kind war dann mehrfach im Kinderheim auch gewesen, und ich bin jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall wurde es dann im Alter von 6 Jahren in Obhut genommen, als die, wie gesagt, manisch-depressive Mutter in einem manischen Anfall in Urlaub gefahren ist und den Thomas dagelassen hat und der Vater sich um das Kind kümmern sollte, aber wie gesagt, das gar nicht konnte, weil er eben dement und also einfach nicht fähig war, um sich um das Kind zu kümmern. Und in so einer Phase wurde das Kind dann, ich weiß nicht, ob es da direkt in Obhut genommen wurde oder kurze Zeit später. Und dann hat das Ganze dann eben seinen Lauf genommen. Und hat sich dann eben dahin entwickelt, dass das, wie gesagt, heute ein ganz angesehener Akademiker ist. Und zu der Zeit damals, glaube ich, war es für ihn sogar schwer, den Schulstoff zu bewältigen. Also da ist eben einfach das soziale Milieu unbezahlbar, um Menschen eben gut gedeihen zu lassen, wenn man das so sagen kann. Ja, ja. Ist einfach unglaublich, was sich da noch bewegen kann. Und es ist so schade, wenn man sieht, wie viel da einfach auch schieflaufen kann. Was ich halt so unglaublich finde, ist, dass mehr als die Hälfte aller Hochschulen hier in Deutschland gar nicht diesen Kinderschutz in ihren Curricula verankert haben. Das ist, finde ich, eine Katastrophe. Also wenn man sich das mal so anschaut, da kommen Leute aus akademischen Studiengängen, egal ob jetzt aus der Hochschule oder von der Universität, und sind niemals mit dem Thema Kinderschutz in Berührung gekommen. Eine Freundin von mir, die hat das selber studiert, die ist mittlerweile auf dem Weg zur Kinder- und Jugendpsychologin, die hat das erst im Selbststudium dann sich erarbeiten müssen und hat aber ein Diplom als Sozialpädagogin und ist somit befähigt, einfach mit sich um Kinder zu kümmern, Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Und wie soll sie das denn machen, wenn sie nicht mal irgendwie eine Einführung darüber bekommen hat, wie offensichtlich man erkennen kann, dass ein Kind misshandelt wird? Also da gibt es relativ einfache Merkmale, die man irgendwie, wenn man die sieht, wo man dann sofort misstrauisch werden sollte. Also wenn das einfach nicht stattfindet, dann ist man da so mehr oder weniger blauäugig.
Frau Berger, Sie haben ein Praktikum im Jugendamt absolviert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Also, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es zum einen sehr viele strukturelle Zwänge gibt oder strukturelle Begebenheiten, denen die zuständigen Sachbearbeiten ausgesetzt sind. Also, Thema immer wieder sind die hohen Fallzahlen. In dem Jugendamt, wo ich war, gab es ein Kinderschutzteam, es gab einen allgemeinen sozialen Dienst und es gab dann so Teams wie Bundesteilhabegesetz, Integration und sowas. Und selbst die in den, sag ich mal, Nicht-Notfällen, bei den Nicht-Notfällen hatten um die 50 Fälle pro Sachbearbeiterin. Und das ist halt schon hart, wenn man überlegt, dass dann halt ein Individuum zwangsläufig zu einem Fall, zu einem Sachgegenstand wird, den man halt abhandelt, weil man einfach die Zeit nicht hat. Und was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass die Kolleginnen einfach die Zeit nicht hatten, Hilfepläne fertig zu schreiben oder die Dokumentation möglichst ausführlich machen. Also es musste immer schnell gehen. Es war eigentlich nie wirklich viel Zeit da, Informationen, sage ich mal, wirklich ausführlich auszuführen, Gespräche zu führen. Dann waren teilweise die räumlichen Begebenheiten so, dass man dann in einem kleinen Büro zu fünft saß und ein Hilfeplangespräch geführt hat. Mit entspannten Situationen, das ist kein Ding, aber es gibt ja auch immer mal sehr konfliktreiche Situationen. Und dann in einem kleinen Büro ist ja auch für die Sachbearbeiterinnen nicht ungefährlich. Und dann zum anderen gibt es halt dann auch noch einige fachliche Unterschiede, die ich zumindest im Studium wahrgenommen habe. Also es kommt immer darauf an, aus was für einer Richtung man kommt, beziehungsweise was man gelernt hat. Also was ich gemerkt habe, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Kindzentrierung und Elternarbeit. Also was ich ganz oft gesehen habe, ist, dass die Eltern, ich nenne es jetzt mal, beschwichtigt werden und dass versucht wird, eine gute Zusammenarbeit zu erzielen. Also ich habe wirklich eine Hochachtung davor, wie manche Kolleginnen mit Eltern umgehen konnten und wie klar sie sich auch mit denen auseinandersetzen konnten, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, mache ich das in dem Sinne jetzt für das Kind, für das Wohl des Kindes oder bin ich in dem Moment quasi gerade aufgrund von strukturellen Begebenheiten und anderen Zwängen und Problemen darauf aus, Elternarbeit zu leisten letztendlich. Und das ist halt was, was ich zumindest für meine Praxis einfach verändern möchte. Also ich möchte da nicht aus verschiedenen Gründen Abstriche machen müssen. Ich möchte, dass das Kind im Vordergrund steht, dass das Kind in seiner Lebensgeschichte gesehen wird und nicht quasi nur ein Teil des Prozesses ist, sondern es sollte der Mittelpunkt sein. Und ich glaube, das ist halt auch das, was hier gelehrt wird.
Frau Professor Zittelmann hat mal gesagt, dass den Eltern geholfen werden muss, das Scheitern anzuerkennen und nicht irgendwie denen dabei immer weiter zu helfen, weiter zu scheitern. Also in diesem Fall, den ich vorhin erzählt habe mit dem Thomas, der dann mit 6 Jahren aus der Familie genommen wurde, die Frau, die manisch-depressiv war und bis zu dem Zeitpunkt der Inobhutnahme 11-mal schon psychiatrisch zwangsaufgenommen oder freiwillig aufgenommen wurde, ist nach der Inobhutnahme des Thomas nie wieder in der Psychiatrie gewesen. Also von der ist einfach eine Riesenlast genommen worden. Und das hat die bestimmt in dem Moment gar nicht gesehen, wo das passiert ist, aber so im Nachgang, also in der Rückschau, war das einfach das Beste für alle Beteiligten. Es ist bestimmt auch total schwer, als Elternteil das Kind jetzt wegzugeben, weil man sich da irgendwie ganz viel auch eingestehen muss und man das Kind bestimmt auch liebt, ne? Aber da braucht es dann, glaube ich, eine ganz kühle, kalkulierte Einflussnahme.
Und diese Kinderzentrierung, die ist schon etwas, die eigentlich so einen Kulturwandel bedingen müsste. Ist das schon so? Also, dass bisher in erster Linie die Elternperspektive eingenommen wurde?
Ja, also ich würde sagen, das ist definitiv was, was sich auch noch weiter verändern muss. Für mich hat das halt auch schon geschichtliche Wurzeln, dass halt eben eine Elternzentrierung stattfindet. Also wenn ich mir Literatur aus dem Nationalsozialismus zum Thema Kindererziehung ansehe, wie viel teilweise da heute noch Relevanz hat in manchen Familien, von wegen das Kind schreien lassen, damit sich die Lungen stärken. Also sämtliche Mythen und schon Grundsteine für Misshandlung oder dass es doch normal ist, wenn ein Kind mal einen Klaps bekommt. Da ist halt dann auch die Frage, wie definiere ich das? Aber grundlegend gibt es halt einfach dieses Verständnis in der Gesellschaft, wohl auch geschichtlich geprägt, dass halt einfach Kinder zu ihren Eltern gehören und dass die Eltern das wissen, was das Beste für die Kinder ist. Aber das ist halt eben nicht so, weil geschichtlich gesehen kommen die Generationen jetzt auch aus dem Nationalsozialismus, sind eben genauso erzogen worden. Die sind genauso belastet oder haben Familienprobleme gehabt. Natürlich nicht alle, aber sehr viele sind halt einfach vorbelastet. Und genau das wird auch an die Kinder weitergegeben. Und dementsprechend ist auch dieses Verständnis für ein Kind hat auch Emotionen und es gibt Dinge, die ein Kind nicht aushalten muss. Einfach das Kind auch im Mittelpunkt der Handlungen zu sehen, das ist tatsächlich was, was ich jetzt erst über die Jahre entwickeln muss.
Wie und wo würden Sie nach dem Studium gerne arbeiten? Jetzt aus der jetzigen Sicht, das kann sich ja auch nochmal verändern.
Ich schwanke tatsächlich im Moment. Ich würde eigentlich gerne an der Wurzel arbeiten, also ich würde gerne in einem Jugendamt tätig sein. Wichtig ist mir halt, wenn ich in einem Jugendamt arbeiten würde, dass auf jeden Fall das Team stimmt, dass sich die Leute untereinander gut verstehen, dass sie fachlich auch in eine Richtung schwingen, einfach um zu vermeiden, dass man dann als Einzelkämpfer dasteht und gegen andere ankämpfen muss. Auf der anderen Seite könnte ich es mir tatsächlich aber auch sehr gut vorstellen, in einer Wohneinrichtung zu arbeiten oder in einer Obhutnahmestelle. Gleiches gilt dann auch da, dass halt eben auch einfach die fachliche Haltung da ist und auch die Bereitschaft, quasi sich mit dem Kind auseinanderzusetzen und es halt eben nicht, wie manche in Obhutnahmen gesehen werden, als, sag ich mal, Stapelstelle bis zur nächsten Station gesehen wird und dass das Kind einfach dort abgeladen wird. Und ich glaube, egal in was für einem sozialen Feld man letztendlich ist, ob das jetzt im Jugendamt ist, es ist halt einfach wichtig, dass das Team, also dass die Kolleginnen da an einem Strang ziehen.
Also es gibt noch nicht viele kindzentrierte Konzepte, um suchtkranken Menschen dabei zu helfen, den Kindern eine bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen eben. Und ich glaube, in der Richtung könnte ich mir vorstellen, da auch tatsächlich beide Felder miteinander zu verknüpfen. Aber das ist bei mir noch sehr vage, weil das einfach noch ein bisschen hin ist bis zum Abschluss.
Was ist jetzt so aus Ihrer Sicht, wenn Sie an Ihre berufliche Zukunft denken, die größte Herausforderung für jemanden, der soziale Arbeit studiert hat und dann in den Beruf einsteigt?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig und eine große Herausforderung, erstmal einen Arbeitgeber zu finden, mit dem man wirklich vom Konzept her d'accord geht. Weil jetzt nicht zum Thema Kinderschutz, aber ich habe auch schon bei anderen Arbeitsstellen, wo ich gearbeitet habe, gesehen, das Konzept stimmt oft nicht mit der Realität überein. Und ich glaube, da ist es dann auch ganz wichtig, dass man sich das einfach vorher anschaut, dass man hospitiert, dass man sich da Möglichkeiten sucht, erstmal die Arbeitgeber, die Kollegen kennenzulernen, Kolleginnen, ohne jetzt dann direkt, sage ich mal, in einem Arbeitsverhältnis zu stecken und einfach zu schauen, ist es überhaupt das, was ich ethisch vertreten kann? Ist es das, was ich fachlich vertreten kann? Und ich glaube, wenn man da einen Arbeitgeber hat und Kolleginnen, die da sehr mit dem eigenen Konzept von Kinderschutz in dem Fall kooperieren, dann ist man, glaube ich, dann auch relativ gut unter. Und dadurch, dass halt auch einfach ein Fachkräftemangel herrscht, werden überall Leute gesucht.
Also ich glaube, das größte Problem wird für uns darin bestehen, dass an den Stellen, wo Geld benötigt wird, das Geld nicht vorhanden ist. Dass eben fallzuständige Fachkräfte mit 100 und mehr Fällen überladen werden und dann letzten Endes gar keine gute Arbeit möglich ist. Und ich finde, da sollte dann wirklich also strukturell was verändert werden und Gelder an den richtigen Stellen eingesetzt werden.
Das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und gleichzeitig ist es ja auch Ihre Generation mit Ihrem Wissen und Ihrem Bewusstsein und der Art und Weise, wie Sie das, was Sie eben gelernt haben, dann auch nach außen in die Ämter und an die Stellen vertreten, ist es ja auch eine Riesenchance, dass Sie selbst eben diesen Kulturwandel sozusagen dann herbeiführen.
Ja, hoffentlich wird das jetzt so bald wie möglich vonstatten gehen. Also man muss sich das halt so vorstellen, dass gerade jetzt im Moment ganz viele Kinder da in gefährlichen Situationen sind und das nicht erkannt wird.
Genau, ja, und damit auch in Verbindung ist halt die Frage, also es ist natürlich das, was in Planung ist oder das, glaube ich, was jeder, der hier oder jede, die hier ihr Studium abschließt, diesen kulturellen Wandel mittragen möchte. Das Problem ist halt leider, dass es halt einfach trotzdem immer noch viele Menschen gibt oder viele Fachkräfte, die halt eben einer anderen Haltung in den Beruf gekommen sind, die vielleicht auch schon betriebsblind werden, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren. Und ich glaube, deswegen ist mir halt auch ein gutes Team sehr wichtig in der Zukunft, weil alleine kann man wenig bewegen. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt die Generationen, sage ich mal, am Zug sind, die halt eben ein anderes Bewusstsein für Kinderschutz mitbringen, dass es halt da dann auch einfach dann andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel gegenüber dem Arbeitgeber mehr Stellen zu schaffen. Ja, danke. Aber halt auch gleichermaßen ist ein ganz anderes Öffentlichkeitsbild ist, wenn es nicht eine Person ist, sondern wenn sich eine ganze Berufsgruppe fachlich begründet für etwas ausspricht. Das macht auch einen ganz anderen Wert für die Gesellschaft. Man nimmt es dann nicht als Randproblem wahr, sondern es ist halt wirklich ein Teil. Und ich glaube, dann kommt halt auch, sag ich mal, in breiten Massen eher das Bewusstsein dafür, dass man seine Kindererziehung, vielleicht auch die Frage, ob man Hilfe braucht, ganz anders überdenkt und auch ganz anders mit dem Thema Kinderschutz umgeht.
Ich finde halt diese Arbeit im Team insofern auch ganz wichtig, weil man selber ja auch immer trotzdem noch diesen gesellschaftlichen Vorstellungen nachhängt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man dann von anderen auch wieder geerdet wird. Dass man eben irgendwie wegkommt aus diesem Konzept von Familie und immer wieder möchte, dass das Kind zurück zu den leiblichen Eltern kommt. Also uns ist das bei diesem Fall des Thomas dann auch irgendwie am Ende nochmal durchgerutscht und wir haben dann am Ende irgendwie so eine Stellungnahme geschrieben, dass eben die Mutter dann zumindest wöchentlich Umgang mit dem Thomas haben soll. Und am Ende im Abschlussgespräch mit Frau Professor Zittelmann und der anderen Lehrbeauftragten haben die uns da mal verdeutlicht, was das für das Kind dann bedeutet hätte, weil da ist eben diese schwer psychisch kranke Mutter, die dann einmal die Woche irgendwie auftaucht und den Jungen letzten Endes, naja, verwirrt und auch belastet damit und dass einfach klare Verhältnisse geschaffen werden. Und ich glaube, dafür ist, wie gesagt, die Gruppenarbeit beziehungsweise die Arbeit im Team, also ja, unabdingbar.
Das heißt, das ist auch konkret was Sie sozusagen durch diese Seminare, wo Sie eben auch in den Teams arbeiten, schon, was Sie ein Stück weit auch auf die Berufspraxis vorbereitet, weil Sie dann ja auch im besten Fall in einem funktionierenden Team arbeiten.
Und also ich denke auch, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit einer Kommilitonin diesen Film, also so einen Film neuen irgendwie geschaut und da sind mir ganz viele Sachen nicht aufgefallen, die sie mir dann am Ende dann da vorgehalten hat. Und ich konnte auch wieder Sachen nacherzählen, die sie nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist einfach, man sieht ja immer nur das, was man kennt. Und es hat ja, also Wahrnehmung hat ja ganz viel mit persönlicher Erfahrung zu tun. Und da sind einfach eben, je mehr Leute da drauf schauen, also desto geringer ist dann die Fehlerquote, um es mal so zu sagen.
Versuchen sozusagen die Fehler zu minimieren durch Teamarbeit, ist das eine. Das andere, was ich mir jetzt vorstellen könnte als Laie, dass es auch entlastet ein Stück weit, wenn man mit jemandem darüber spricht und sozusagen das nicht alles mit sich alleine ausmachen muss.
Definitiv. Also neben der Fehlerminimierung gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, einfach andere Perspektiven kennenzulernen. Also das ist gerade in der Reflexion in unserem Praxismodul immer wieder klar geworden, dass einfach verschiedene Ideen, verschiedene Blickwinkel und Betrachtungsweisen auch einfach mehr Möglichkeiten eröffnen für die weitere Arbeit oder für zumindest weitere Nachforschungen, Recherchen. Und es macht ja auch einfach einen Unterschied, ob ich jetzt alleine mich mit einem sehr, sehr emotionalen und belastenden Thema auseinandersetzen muss oder ob ich sagen kann, hey, ich habe einen Rückhalt. Ich habe jemanden, der mich emotional und aber auch fachlich unterstützt. Und dass man halt auch so ein bisschen, also dass die Verantwortung definitiv übernommen wird und nicht einfach an das Team abgegeben wird und keiner kann sie übernehmen, sondern einfach, dass gemeinsam sich Leute verantwortlich für einen jungen Menschen fühlen und dem halt dann auch wirklich Hilfe leisten wollen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor von einem guten Team.
Stichwort belastendes Thema ist auch Teil des Studiums, dass Sie Techniken lernen, sozusagen der Selbstfürsorge oder irgendwelche Möglichkeiten, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja, dass das einfach auch was ist, was bei jungen Menschen, was jetzt die Berufswahl angeht, auch eine große Rolle spielt, dass man einfach denkt, ich kann mich da möglicherweise nicht genug abgrenzen und habe Angst, dass mich das dann sozusagen emotional möglicherweise überfordert.
Also was bei uns tatsächlich oder was mir sehr geholfen hat, ist einfach die Praxisreflexion. Da war auch die Frau Zittelmann unsere Anleitung und es hilft halt auch einfach mit jemandem, der fachlich versiert ist, drüber zu sprechen, sowohl über die Dinge, die einfach passiert sind, die einen belasten, aber zum anderen halt auch die Möglichkeit haben, über eigene vielleicht Vorbelastungen oder auch einfach Empfindungen zu sprechen und das auch irgendwie einordnen zu können. Damit einhergehend natürlich dann auch Möglichkeiten zu besprechen, wie denn gelingende Selbstfürsorge aussehen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir explizit Techniken gelernt haben, aber wir haben halt über verschiedene Dinge gesprochen, die man tun kann. Und ich glaube, da kann dann jeder Student, jede Studentin einfach für sich das rauspicken, was für ihn, sag ich mal, am praktikabelsten ist und was am meisten Abhilfe schafft.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben zu Frau Professor Zittelmann, also dass sie so ihr Interesse auch geweckt hat an diesem Thema. Was ist es, also wenn Sie einfach so aus Ihrem Alltag erzählen könnten, was es sozusagen ist, dass der Funke überspringt?
Was mich tatsächlich bei der Frau Zittelmann immer wieder begeistert, ist, dass sie hat eben diese praktischen Erfahrungen gesammelt, auch viele negative, die sie aber halt einfach auch reflektieren kann und die sie halt auch eben dann entsprechend auch fachlich, sag ich mal, beleuchten kann. Die Frau Zittelmann hat einfach eine knallharte Haltung für Kinderschutz und macht da keine Abstriche. Und das ist wirklich hochachtungsvoll, dass sie wirklich vor keinem zurückzieht. Sie zieht es wirklich durch. Sie hat sehr viel Empathie für Kinder und Jugendliche. Also sie ist da sehr einfühlsam, aber sie ist auch fachlich so breit und fundiert aufgestellt, dass egal zu welcher Thematik man mit ihr spricht oder sie lehrt, dass sie einfach zu allem Literatur weitergeben kann, sie kann zu allem was sagen. Und ich glaube, das ist auch was, was die Frau Zittelmann zumindest für unsere Uni hier auch unabdingbar macht, weil sie halt eben sowohl praktische als auch theoretisches Wissen weitergeben kann und sie kann es auch eben einfach kombinieren. Das heißt nicht nur, so müsste das aussehen, sondern sie kann es wirklich in Beispielen aus eigener Praxis oder von dem, was sie auch mittlerweile durch Studentinnen mitbekommen hat, belegen. Sie kann zu jedem Thema Hilfestellung geben. Sie hat auch ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass zum Beispiel im Verlauf von Praktika Sachen geklärt werden und sie setzt sich da auch tatsächlich sehr für ihre Studenten ein, dass es auch in der Richtung bleibt und dass der Kinderschutz auch durch die dann Absolventinnen weiter gefördert wird. Und das ist wirklich, wirklich wichtig.
Was muss ich jetzt aus Ihre Sicht, also aus Sicht der Studierenden im deutschen Kinderschutz ändern?
Also es geht im Prinzip ums Geld. Also wenn fallzuständige Fachkräfte 100 Fälle und mehr bearbeiten müssen, man kann sich ausrechnen bei 20 Arbeitstagen, wie oft die dann die Kinder sehen im Monat. Also das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie da eine fundierte Arbeit überhaupt möglich werden kann. Frau Zittelmann hat mal in einer Rede kürzlich als Abschluss gesagt, dass das eben alles Geld kostet und dass Kinderschutz auch Geld kostet und dass eben, wenn das Geld nicht vorhanden ist, es dann andernfalls Leben kostet. Und ich finde, stärker kann man es nicht auf den Punkt bringen.
damit in Verbindung gehört halt auch einfach eine Haltung dazu. Eine ethische Haltung für das Kind und eine ganz klare Abgrenzung im Bereich der Aufträge. Also wenn ich für den Kinderschutz zuständig bin, bin ich für den Kinderschutz zuständig. Ich arbeite vielleicht auch als Sachbearbeiter mit den Eltern, aber mein Fokus muss halt einfach für mich klar sein und ich muss es auch für mich reflektieren können.
Frau Birker und Herr Christ, dann ja weiterhin viel, viel Erfolg im Studium. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.